HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Manche haben in den vergangenen Tagen von einer Zeitenwende gesprochen. Andere haben sich beglückt und verwundert die Augen gerieben, dass so etwas möglich ist in der katholischen Kirche. Einzelne waren wohl auch irritiert oder gar verärgert, dass so etwas möglich ist in der katholischen Kirche. In Frankfurt hat die erste Vollversammlung des großen, auf 2 Jahre angelegten Reformprozesses getagt, den die Verantwortlichen den synodalen Weg genannt haben. Was auf dieser ersten Etappe passiert ist, das ist heute Thema in Himmel und Erde. Synodaler Weg. Dieses Wort war ja bis vor kurzem weitgehend unbekannt. Vor gut einem Jahr hatten die katholischen deutschen Bischöfe den synodalen Weg erfunden. Sie suchten nach einer Form, wie die anstehenden Reformfragen in der katholischen Kirche unter Beteiligung von möglichst vielen gelöst werden könnten. Eine Synode konnte und durfte es nicht sein. Die unterliegt strengen kirchenrechtlichen Regelungen und sieht vor allem eigentlich keine größeren Mitbestimmungsmöglichkeiten für Laien vor. Aber nur ein unverbindliches Gespräch sollte es auch nicht sein. Also so frei wie möglich und so verbindlich wie nötig. Deswegen synodaler Weg. Am vergangenen Donnerstag nachmittags ging's los mit einem Gottesdienst im Frankfurter Dom. Aber da wusste vermutlich sowohl von den Teilnehmern wie von Passanten und Beobachtern kaum jemand, was man vom synodalen Weg erwarten könnte.
Es sind vor allem kritische und skeptische Töne, die den Passanten in Frankfurts Innenstadt zum synodalen Weg einfallen. Reformen in der katholischen Kirche für viele schwer vorstellbar.
Ich bin evangelisch und ich frage mich sowieso, warum die Reformation so an der katholischen Kirche vorbeigegangen ist. Ich war nie Papist, also dieses zentrale Denken ist nicht meins. Von daher wünsche ich den Katholiken viel Glück auf ihrem Weg. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Rom da einknicken kann, weil da viel zu starke Fraktionen da sind, die eben die Macht auch sichern wollen. Und diese Macht der alten Männer ist ungebrochen.
Dabei geht es um die Zukunft des Zölibats, also darum, ob Priester unbedingt ehelos leben müssen. Ein weiteres Thema, die Priesterweihe von Frauen und allgemein ihre Rolle in der katholischen Kirche. Auch sexueller Missbrauch in der Kirche steht auf der Agenda. Fragen, die auch bei den Passanten auf Interesse stoßen. Eine Frau entpuppt sich sogar als Teilnehmerin der Synodalversammlung.
Ich finde, dass der Zölibat auf Freiwilligkeit beruhen sollte. Das ist sicher für einige Menschen eine Option, ganz egal, ob Männer oder Frauen. Und ich persönlich finde auch immer, dass sich der Zölibat wahrscheinlich in der Ordensgemeinschaft auch gut leben lässt. Aber ich denke nicht, dass der automatisch mit einem normalen Weltpriestertum verknüpft sein sollte. Ich finde, das sollte freigestellt werden.
230 Delegierte nehmen am synodalen Weg teil. Eine Mehrheit davon sind Männer.
Es gibt nur ein Drittel Frauen in dieser ganzen Versammlung. Also wir Frauen sind da sowieso strukturell völlig, völlig unterpräsentiert. Wir werden kämpfen, ne, für gleiche Rechte, gleiche Würde.
Heißt es also, alle sind sich einig, Reformen müssen her? Nicht ganz.
Nee, ich bin da gar nicht mal so für Zölibatabschaffung. Nein, ich finde das so, wie es ist, gut.
Fragt man die Jüngeren, ist vielen der synodale Weg kein Begriff. Zur katholischen Kirche haben sie trotzdem was zu sagen.
Ich halte auch nichts von der katholischen Kirche. Ich halte es für einen Verein von alten, weisen Männern.
Männer, die nach Meinung dieses jungen Herren auch in Zukunft keine Priesterweihe für Frauen zulassen werden.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, machen die das auch schon sehr lange und kommen nie zu einem Ergebnis, außer Status quo erhalten und viele Gründe finden, warum man Frauen trotzdem davon abhält, in der Kirche aktiver zu sein.
Ein anderer, älterer Herr äußert sich optimistischer.
Ich denke, das wird hoffentlich ein Durchbruch bringen für die Diakonenwahl von Frauen, ganz konkret. Zumindest doch wünschenswert und sicher eine gerechte Sache.
Erwartungen am Beginn des synodalen Weges, zusammengetragen von Daniel Donat. Sehr schnell wurde dann aber deutlich, dieser synodale Weg macht vieles anders, als man es in der katholischen Kirche gewohnt ist. Vor allem Bischöfe und Laien wollen und sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Deshalb von Anfang an keine Sonderstellung für die geistlichen Herren. Gemeinsam zogen alle 230 Teilnehmer bunt gemischt in den Dom ein. Im Tagungssaal saßen sie in alphabetischer Reihenfolge beieinander. Von den 4 großen Themen Zölibat, Frauen, Macht und Sexualmoral entwickelte die Frauenfrage die größte Dynamik. Zu Recht, sagt der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, wenn die Kirche dieses Thema nicht angeht, wird ihr in Zukunft sehr viel nicht mehr gelingen.
Sie sind überall. Frauen, ob als Demonstrantinnen der Protestbewegung von Maria 2.0, als Teilnehmerinnen der Synode oder als Thema im synodalen Forum. Viele von ihnen wünschen sich, dass sie sich mehr in ihrer Kirche beteiligen können. Susanne Schumacher-Godemann hat die Begleitaktion von Maria 2.0 im Blick.
Und diese Frauen sind zusammengekommen, weil wir uns wünschen, dass uns endlich zuerkannt wird, dass wir nicht nur die gleiche Würde wie die Männer in der Kirche haben, sondern auch die gleichen Rechte. Und das ist für mich genau der Punkt, um den es geht. Gleiche Rechte, gleiche Würde. Und ich muss sagen, ich fühle mich da auch bestätigt von dem Beispiel der Maria von Magdala, der ersten Verkündigerin der frohen Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. Maria hat das Wort ergriffen und wir Frauen in der Kirche würden das auch sehr gerne tun. Ich habe mal vor über 30 Jahren Theologie studiert. Ich bin Theologin, ich möchte von Gott reden. Ich darf das aber in ganz vielen Kontexten nicht. Und ich finde, dass das jetzt endlich aufhören muss.
Also Frauen zum Priesteramt zulassen, das kann die deutsche katholische Kirche nicht im Alleingang entscheiden, heißt es dazu immer wieder von Seiten der Bischofskonferenz. Thomas Arnold wünscht sich deswegen Klarheit in der Diskussion.
Ich bitte die Diskussion um Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche in zwei strikt getrennte Blocks zu teilen. Dass wir einmal darüber reden, was können Frauen jetzt tun unter den im Augenblick dogmatischen Vorbedingungen? Wo können sie in bessere Positionen, in leitende Positionen kommen, mehr Macht haben? Ich bitte in einem zweiten Teil, aber genauso in völliger theologischer Freiheit, die Ämterfrage zu diskutieren, als gäbe es kein römisches Denkverbot darüber.
Frauen mehr beteiligen, gut und schön, sagt Dorothea Schmidt. Ihrer Ansicht nach löst die Forderung, Frauen zu Priesterinnen zu machen, aber nicht das Kernproblem.
Was mir aber in dieser ganzen Diskussion immer wieder fehlt, ist, dass die Frau als Frau, so wie sie ist, wie Gott sie geschaffen hat, wirklich anerkannt und gewürdigt wird. Die Frau muss dem Mann nicht nacheifern. Mann und Frau sein muss man nicht glatt bügeln. Und das habe ich manchmal hier so den Eindruck.
Das würde man in anderen Kirchen sehen. Die Kirche müsse zu sich selbst finden, zur Botschaft Jesu, um wieder glaubhaft zu werden.
Strukturen, Rituale werden nicht begeistern, wenn die lebendige Beziehung zu Christus fehlt. Die Jünger Jesu haben gesagt, Herr, du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollen wir gehen? Ich möchte ergänzen, Jesus, du gibst uns alles, wonach unser Herz sich sehnt. Erfüllung, Sinn im Leben, Hoffnung. Und das kann kein Amt dieser Welt uns geben.
Lasst uns nicht in Scheindebatten verlieren, ruft dagegen Gudrun Lux. In Wissenschaft und auch in Unternehmen sei vieles schon Selbstverständlichkeit, worüber man jetzt in manchen Kreisen der Kirche spreche.
Frauen wollen führen. Sie haben die Kompetenz, sie haben die Qualifikation, sie können es. Und sie wollen nicht führen um der Führung willen, sondern um die Zukunft dieser Kirche zu gestalten. Und ich frage mich zum Beispiel, warum können wir aus anderen Systemen nicht lernen? In Wissenschaftszentren haben wir einen inhaltlichen Direktor, das könnte der Bischof sein, als Theologe, und einen administrativen. Wann kriegen wir den ersten weiblichen Generalvikar, der kein Theologe sein muss? Das heißt, der Auftrag wäre eigentlich, lass uns konkrete Schritte ins Auge fassen, wie wir mittel-, kurz- und langfristig diese Veränderung umsetzen können.
Diese erste Vollversammlung hat auf jeden Fall gezeigt, in allen Themenbereichen geht es irgendwie auch um Frauen. Die Frauen lassen sich, egal ob als Beobachterin oder als Mitglied der Synode, nicht mehr ausklammern.
So hat es unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstraat beobachtet bei der ersten Vollversammlung des Synodalen Weges in dieser Woche in Frankfurt. Und immer wieder wurde deutlich, dass sich dieser Reformdialog einer tiefen Krise der katholischen Kirche verdankt, nämlich der massenhaften sexuellen Gewalt durch Priester, die seit genau 10 Jahren offenkundig ist. Die Untersuchung kirchlicher Missbrauchsfälle durch externe Experten in der sogenannten MHG-Studie und deren Benennung von Risikofaktoren für sexuellen Missbrauch in der Kirche hatte dem Synodalen Weg auch seine Kernthemen vorgegeben.
Es verwundert nicht, dass ausgerechnet das Thema sexueller Missbrauch schon zu Beginn des Synodalen Wegs heiß diskutiert wurde. Auch weil die Ergebnisse der MHG-Studie von einem Teil des Klerus in Frage gestellt werden. Zum Beispiel von dem Regensburger Bischof Voderholzer. Er gilt als konservativ und bezweifelt die Wissenschaftlichkeit der Studie.
Solche Schlussfolgerungen müssen so lange als unwissenschaftlich und als Projektionen gelten, als nicht durch vergleichende Studien mit vergleichbaren Institutionen erwiesen wird, dass es tatsächlich diese katholischen Spezifika sind, die zu den fürchterlichen, beschämenden und viele Kinder und Jugendliche zutiefst dramatisierenden Taten geführt haben. Es gibt aber noch keine hinreichende Zahl von Studien, die einen Institutionenvergleich erlauben. Mir geht es nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Mir geht es um die wissenschaftliche Seriosität einer der Grundannahmen und Voraussetzungen dieses synodalen Prozesses. Mir wäre sehr viel wohler, wenn an der Wiege unserer Veranstaltung noch mehr Klarheit und auch Aufrichtigkeit in dieser Sache herrschte.
Und so fordert Voderholzer, die wissenschaftliche Qualität der MHG-Studie genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Vorschlag, der von vielen Versammelten als eine Provokation empfunden wird. Auch von Mara Klein.
Bischof Voderholzer hat vorhin gesagt, er würde sich unwohl fühlen. Ich möchte betonen, ich hoffe doch, dass wir uns unwohl fühlen. Wir haben einen Grund dazu. Ich fühle mich sehr unwohl, hier zu stehen. Als Nicht-Mann, als nicht-heterosexuelle Person, als nicht-mal-binäre Person, als junger Mensch in dieser Kirche fühle ich mich unwohl, hier zu stehen. Und zu wissen, dass um mich herum die gesamte Struktur, die Ergebnisse, die die MHS-Studie nur noch mal betont hat, verursacht, versammelt ist. Ich bin auch gegen eine Polarisierung in Kleriker und Laien, aber ich möchte betonen, wir haben es hier mit einer massiven strukturellen Sünde zu tun. Wenn es mir schon so schwerfällt, hier zu stehen, möchte ich auch den Vorschlag, ein Opfer zu hören, kritisch überdacht wissen. Ich weiß, es wurde sehr viel gesagt, wir wollen zuhören, auf Ungeahntes hören. Dass sexueller Missbrauch von den Strukturen dieser Kirche begünstigt wird, wissen wir, das ist nichts Ungeahntes. Also bitte seien Sie betroffen. Sie sind nicht die Opfer.
Die katholische Kirche als ein uneinsichtiger Täter, diese Vorwürfe will Kardinal Wölki aus Köln nicht so stehen lassen. In Köln habe es in den vergangenen Jahren etliche Maßnahmen gegeben, um sexuellen Missbrauch in Kirchenstrukturen vorzubeugen.
Wir haben bei uns in den vergangenen Jahren über 100.000 hauptberufliche und ehrenamtliche präventiv geschult und fortgebildet. Es gibt niemanden, der bei uns in der Jugendarbeit oder in sonstigen Bereichen tätig ist, der nicht geschult wurde. Da herrscht eine hohe Sensibilität. Wir haben einen betroffenen Beirat. Wir tun und versuchen, die Dinge uns zeigen zu lassen von den Betroffenen. Wir haben eine Interventionsstelle, die jedem Verdacht nachgeht. Oft schmerzlich, auch für die, die dann auf einmal angeschuldigt werden und die dann in der Öffentlichkeit unter Umständen desavouiert dastehen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Wir haben das lernen müssen. Wir haben Fehler gemacht, auch in unserer Diözese. Es sind Akten vernichtet worden. Wir arbeiten das auf.
Eine Rechtsanwaltskanzlei prüfe die Vorfälle. Im März soll es dazu einen Bericht geben, so Kardinal Wölki. Trotz Kritik an der MHG-Studie ist sie für die meisten Versammelten ein Auslöser, um über drängende Reformen in der katholischen Kirche nachzudenken. Peter Nehr, Direktor des Deutschen Caritasverbands.
Die Themen der vier Foren liegen vielen schon lange auf der Seele und bedarfen einer dringenden Klärung. Und wenn ich nur an das Beispiel der Sexualmoral denke, dann sind viele, die bei uns in den Schwangerenberatungen arbeiten, in der Kinder-Jugendhilfe oder sonst wo, längst nicht mehr in der Lage, mit der klassischen Sexualmoral hier überhaupt ihre Arbeit zu machen. Und wir tragen auf dem Rücken dieser Frauen und Männer den Konflikt aus, den wir nicht gelöst haben. Und von daher bin ich froh über den synodalen Weg. Und von daher bin ich froh über den synodalen Weg, dass er diese Themen jetzt überhaupt aufgreift, sie in seiner Dringlichkeit bearbeitet und diesen Weg so mal an sich hat. Der Weg ist noch nicht das Ziel, aber wir sind da drauf, diese Themen jetzt ins Auge zu fassen. Und das ist mir wichtig. Und die MHG-Studie ist ein Teil. Aber nehmen wir die Themen so, wie sie schon lange da sind.
Caritas-Präsident Peter Nehr in einem Beitrag von Daniel Donat.
HR-Info. Himmel und Erde.
Zwei Tage Auftakt des Synodalen Weges in Frankfurt. Was ist dadurch in Bewegung gekommen? Darüber haben mein Kollege Klaus Hofmeister und ich am Ende der Tagung gesprochen mit Claudia Lücking-Michel vom Präsidium des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und dem Limburger Bischof Georg Betzing.
Frau Lücking-Michel, die erste Tagung hier war ein Auftakt. Haben sich Ihre Erwartungen an diesen Auftakt erfüllt?
Ja, das kann ich sagen. Ich bin zufrieden. Ein Auftakt heißt, das thematische Feld wird erstmal aufgespannt, die Arbeitsgrundlagen werden gelegt. Ganz wichtig für mich sind da so Fragen wie Satzung und Geschäftsordnung, auch wenn das immer ein mühseliger Prozess ist. Man kommt in Routinen, man stimmt ab, wie oft man miteinander redet. Und das ist eine gute Grundlage, um jetzt wirklich gemeinsam offen und ehrlich um weitere Lösungen zu ringen.
Bischof Georg Betzing, was ist aus Ihrer Sicht besonders gelungen bei diesem Auftakt?
Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass das gelungen ist und es fällt auch ein gutes Stück Spannung ab. Wir haben zueinander gefunden. 230 Personen, die sich ja nicht alle kennen, die aus unterschiedlichen Kontexten zusammengerufen sind, um diese wichtigen Fragen, auch Entscheidungen für die Kirche der Zukunft zu treffen. Wir haben zueinander gefunden und wir haben geübt, was wir uns versprochen haben, gegenseitig nämlich aufmerksam zuzuhören, offen und ehrlich zu reden und miteinander zu ringen.
Frau Lücking-Michel, das Stichwort Augenhöhe spielte eine ganz große Rolle sozusagen in der Formatentwicklung. Haben Sie es erlebt hier, diese Augenhöhe?
Also hier im Prozess und im Gespräch habe ich es erlebt. Es war von den Rahmenbedingungen her gleiche Beteiligungsmöglichkeiten für alle. Und ich habe auch eine sehr offene Gesprächsatmosphäre erlebt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendjemand mit seinen Positionen zurückhalten meint zu müssen. Wer sich jetzt nicht beteiligt hat, mit der Faust in der Tasche oder anderen Meinungen davon geht, der muss sich das selber zuschreiben. Und von daher bin ich auch da an der Stelle ganz zufrieden.
Was fehlt denn noch? Was könnte besser sein? Sie haben gesagt, wir haben zueinander gefunden. Die Augenhöhe, die vorher viel, ja, fast beschworen wurde, ist in gewisser Weise auch erreicht worden. Aber gibt es Dinge, wo Sie sagen, doch, da müssen wir noch arbeiten, das müssen wir noch verbessern?
Ja, es gab sicher eine kritische Situation gleich zu Anfang, als es um die Geschäftsordnung ging. Da hatte man den Eindruck, es könnte so eine dritte Gruppe da sein, werden alle genug berücksichtigt, ist das ja. Und ich glaube, da müssen wir noch weiter üben. 230 Personen, sehr unterschiedlich geartet, auch mit unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben in der Kirche. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir von gleich zu gleich reden. Und das ist, wird man nicht beim ersten Mal gleich in einer optimalen Weise schaffen. Und das Zweite ist, ich habe sehr positiv erlebt, wie uns die geistlichen Begleiterinnen und Begleiter an die Hand genommen haben. Man konnte das ja erleben, sehr aufgewühlte Atmosphäre auch mal, gerade als wir über die Frage des Frauenforums miteinander gesprochen haben. Und dann wenige Augenblicke später völlige Ruhe, Konzentration, das in sich gehen, das Sammeln, in dem Vertrauen, dass wir alle auf wirklich einer Grundlage stehen, nämlich der Taufe und dem Glauben.
Es zeigt sich ja bei einigen Themen schon jetzt, dass es also durchaus nicht nur Reformwünsche gibt, sondern dass es eben auch Beharrungskräfte gibt. Die mögen vielleicht in der Minderheit sein, aber auch bei dem, was aus dem Internet an Voten gekommen ist zu den großen Themen, spürt man ja schon, dass es auch Leute gibt, die eigentlich alles im Grunde so lassen wollen, wie es ist. Da zeigt sich ja so eine gewisse Polarisierung in den Fragen, die Sie aufgerufen haben. Wie kann man mit so einer polarisierten Situation umgehen?
Das wird eine unserer großen Aufgaben sein, ernst zu nehmen, was an Meinung und Position da ist. Und es wäre natürlich schon der erste Fehler, so zu tun, als gäbe es nur noch die eine große Richtung in bestimmten großen Streitfragen. Mir ist immer wichtig, dann aber auch zu sagen, sich nicht von keiner Seite dominieren zu lassen. Ich habe erlebt in den letzten Tagen, jetzt vor Beginn des Synodalen, wie ich mit Mails bombardiert wurde, die aber dann auch teilweise fast wortgleich waren, wo ich denke, ja, was wird hier auch für einen Druck aufgebaut? Hier ist jetzt ein Ort, wo wir die unterschiedlichen Positionen deutlich im Plenum präsent haben und wo wir darauf achten müssen, dass alle zu Wort nicht nur kommen können, sondern auch nicht belacht werden, sondern sich auch aussprechen können. Aber dann wird auch hier jedenfalls abgestimmt. Und dann erwarte ich, dass wir auf dieser Grundlage gemeinsam weitergehen. Das ist nun mal in der Demokratie. Da kann es nicht sein, dass man das Modell Einmütigkeit dann so interpretiert, dass sagt, wir sind einmütig, wenn das passiert, was ich gern möchte, sondern Einmütigkeit geht nach Mehrheitsentscheidungen in schwierigen Situationen so weiter, dass wir dann gemeinsam auf den weiteren Weg uns machen müssen.
Vier Themen sind ja hier aufgerufen in diesem synodalen Weg. Die Machtfrage, die Frauenfrage, die Situation der Priester und die Sexualmoral. Was haben Sie für ein Gespür, in welchem Thema steckt eigentlich die meiste Dynamik?
Herr Bischof. Ja, also Kraft war eindeutig an zwei Punkten spürbar. Das ist klar die Frage der Macht- und Gewaltenteilung. Darum geht's ja. Also wie kommen wir dazu, dass in Demokratie eingeübte und für uns selbstverständliche Miteinander auch stärker in Kirche Wirklichkeit werden zu lassen. Und die Frage der Frauen, das ist meine Einschätzung seit langer Zeit. Die Frauenfrage ist die entscheidende Zukunftsfrage für die Kirche. Das hat sich mir heute noch mal bestätigt.
Aber wie weit kann es da gehen, gerade bei der Frauenfrage?
Wir haben, und das fand ich sehr gut, im Grunde in der Zusammenbindung dessen, was in der Diskussion gelaufen ist, gesagt, wir wollen im Grunde zwei Stränge verfolgen. All das, was wir auf der Ebene der deutschen Kirche umsetzen können, um Frauen viel stärker als bisher noch zu beteiligen, an Entscheidungen, an Leitung, an Führung auch wirklich umzusetzen. Und die Dinge, das ist so die Symbolik, Frauen im Amt, also Diakone, Priester, Frauen, die Positionen davon auch zu trennen, aber sie deutlich zu formulieren und dann in den entsprechenden Kanal nach Rom zu geben.
Würde Ihnen das reichen, Frau Lücking-Michel?
Vom Ergebnis habe ich natürlich weitergehende Hoffnungen und Erwartungen, aber vom Prozess her ist natürlich sehr klar, was wir hier auf Ortsebene Entscheidungen gestalten können und was alles nicht. Von daher ist das auch immer von mir so formuliert worden, dass ich sage, das, was Anliegen sind, die nicht in den Ortskirchen hier entschieden werden können, bitte nach Rom geben als Votum des synodalen Wegs und dann bitte auch herstellen und sagen, Kirche in Deutschland möchte das. Dann ist mir schon klar, was unsere deutschen Bischöfe können und was sie alles nicht können. Sie sind auch nur eine Stimme im Konzert der Weltkirche, aber die Stimme möchte ich dann auch hören. Umgekehrt weiß ich, was hier nicht geht, ich weiß aber auch, was alles geht. Und von daher sind mir zwei Zeichen dann wichtig, dass wirklich umgesetzt wird, was hier möglich ist, wofür es keine neue Dogmatik, keine Änderung des Kirchenrechts braucht, sondern wo wir nur aus unseren Gewohnheiten ausbrechen müssen, unsere Vorstellung, was alles ein Priester denn, an welcher Stelle überall Priester sein müssten. Und dass genauso dann mit Überzeugung mehr Bischöfe sich herstellen und sagen, ich habe auch folgende Position und ich setze mich auf Weltkirche-Ebene dafür ein. Das wäre schon mal ein großer Erfolg. Und ich erlebe aber auch zunehmend Bischöfe, die genau so formulieren. Und das macht uns zusammen stark.
Herr Bischof Betzing, wenn Sie als Bischofskonferenz tagen, dann schließen sich die Türen und die Öffentlichkeit bleibt außen vor. Hier haben Sie die Öffentlichkeit einbezogen. Es ging alles ins Internet. Man konnte alle Beratungen verfolgen. Und andererseits fanden Sie sich plötzlich wieder in einer bunten Reihe mit Laien, mit Vertreterinnen aus dem kirchlichen Leben, die eben nicht geweiht sind. Was war das für ein Gefühl?
Das ganz normale Gefühl des kirchlichen Lebens. Also ich glaube, also das ist meine tagtägliche Erfahrung eigentlich und das ist im Grunde ja eine innere Entscheidung, die ich treffe, wie ich mein Amt ausübe, ob in Distanzen und auf Ebenen und in closed circles oder ob ich kommuniziere, ob ich einbinde, ob ich verbinde. Also für mich ist das pure Normalität.
Aber man hatte das Gefühl, dass gerade diese Offenheit der Aussagen, der Wortmeldungen für viele mindestens was ganz Neues war. Wie ist das für Sie gewesen, Frau Lücking-Michel?
Erstmal nochmal zur Sitzordnung. Da muss man gar nicht sagen, die Bischöfe und die Laien, sondern ich glaube, das ist normale Konferenz- oder Sitzungserfahrung. Man rottet sich schnell mit denen zusammen, mit denen man hergekommen ist, die man kennt. Und das war eine geniale Idee, diese alphabetische Reihenfolge uns durcheinander zu mischen und ganz neue Konstellationen aufzuzeigen. Und ich hoffe, in dem Sinne machen die in Zukunft weiter. Was die freie Wortmeldung und Redebeiträge angeht, ja, da erlebe ich in vielen gemeinsamen Sitzungen mit der Bischofskonferenz oder Vertretern aus der Bischofskonferenz auch andere Haltung als die von Bischof Betzing. Da erlebe ich das streng nach Rangordnung. Erst müssen alle Kardinäle antworten, dann alle Erzbischöfe und dann am Ende darf noch ein Weihbischof. Die kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn die Vizepräsidentin sich meldet mit irgendeiner Meinung, bevor der Präsident den Ton vorgegeben hat. Na, und dann würde ich sagen, gut, dass wir gemeinsam lernen, was gut und schlecht auf beiden Seiten ist. Und hoffentlich nehmen wir auch von beider Seiten und beiden Gewohnheiten das Beste mit.
Dieses, was Sie hier hatten, diesen synodalen Weg als Experiment, ist es ja gekennzeichnet worden. Und die Frage ist ja, ist das Experiment gelungen und ist das möglicherweise auch eine Kirchensituation, ein Kirchensetting, das durchaus noch weitere Zukunft als die der 2 Jahre hat? Wie sehen Sie das, Bischof Betzing? Kann es so weitergehen, vielleicht auch mit anderen Themen, auf Augenhöhe mit Laien?
Das ist meine große Hoffnung, dass wir jetzt in den 2 Jahren, die haben jetzt gerade angefangen, aber einen guten Start gehabt, dass wir da so viel Vertrauen miteinander gewinnen, auch in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, kommunizieren, aufeinander hören und reden, dass wir genau das wollen für die weiteren Fragen, die wir zu klären haben. Also ich bin da guter Dinge.
Eine erste Bilanz unmittelbar nach dem Ende der ersten Vollversammlung des Synodalen Weges. Das waren Claudia Lücking-Michel vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und der Limburger Bischof Georg Betzing. Soweit der Bericht vom Auftakt des Synodalen Weges. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.